Welcome to my G spot.
Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem G-Spot. Ich bin Stefanie Giesinger und wie immer möchte ich hier mit euch über alles Mögliche sprechen, was mich und hoffentlich auch euch interessiert. Das sind Themen wie Feminismus, Sex, Perfektionismus, Beziehungen und so weiter. Vor allem möchte ich hier Themen finden, mit denen wir auch Tabus brechen können. Und das tue ich nicht alleine, also ich sitze nicht hier und halte einen Vortrag, sondern mache das mit unterschiedlichen Gästinnen. Das sind unter anderem bekannte Menschen, Freundinnen, Expertinnen, also alles Leute, die mich inspirieren und die ich mit dem Thema assoziiere. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und dass sich hier alle wohlfühlen können. Und wie immer starte ich mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Vor kurzem war ich in Südtirol und habe während meines Aufenthalts einen Mann kennengelernt, der uns während einer Waldbad-Session erklärt hat, dass es 3 Stufen zum Glück gibt. Achtsamkeit, Dankbarkeit und Demut. Meine erste Reaktion ist eher, dass diese Begriffe eine Art spiritueller Trend und Mainstream wurden, wodurch ich sie einfach wegschiebe. Aber desto länger ich darüber nachdenke, sehe ich, dass diese Werkzeuge hilfreich sein können, um Glück zu empfinden. Es gehört aber sicherlich noch viel mehr dazu, um in unseren komplexen Lebensumständen eine positive und glückliche Einstellung zu haben. Wie beispielsweise das soziale Umfeld, Privilegien, eine gewisse mentale Stärke und Resilienz. Also ich würde mich zu einem großen Teil als eine lebensfrohe Person beschreiben und ich frage mich, ob das meine persönliche Einstellung ist, ob ich sie genetisch in die Wiege gelegt bekommen habe oder ob mir auch schwere Zeiten dabei geholfen haben. Denn ich habe das Gefühl, dass ich durch meine Krankheit, schwere mentale Phasen und traumatische Erlebnisse, vor allem natürlich während und nach der Genesung, zu einem starken Menschen wurde. Jede Phase, in der ich meine ganze Kraft aufbringen musste, um wieder aufzustehen, hat mich gelehrt, dass es möglich ist, selbst aus den dunkelsten Zeiten wieder Glück und Freude zu empfinden. Es gibt immer Wege, weiterzuleben. Und der Schmerz bleibt nicht genauso schmerzhaft. Auch andere Geschichten können die eigene Motivation fürs Leben stützen. Inspirierende Personen und Vorbilder sind ein großer Teil davon, was man im Rahmen des Möglichen als erreichbar wahrnimmt. Heute möchte ich mit einem Vorbild für viele sprechen und von ihm erfahren, woher er seine Freude fürs Leben und seine Motivation schöpft. Leon Schäfer ist ein erfolgreicher Sportler und Trailblazer. In der Leichtathletik, in den Disziplinen Sprint und Weitsprung hat er schon zahlreiche Medaillen geholt und ist mehrere Male Weltmeister geworden. Er ist immer vorne mit dabei, ob bei den Paralympics in Tokio und Paris oder bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft. 2023 ist er sogar Parasportler des Jahres geworden. Was er nach seiner Beinamputation gelernt hat, wie er es immer wieder schafft, sich zu motivieren, auch nach Niederlagen, und woher er seine Lebensfreude nimmt, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Willkommen, Leon Schäfer.
Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
Danke, dass du da bist. Ich freue mich ganz doll. Ich habe dich das erste Mal so richtig wahrgenommen und auch tatsächlich physisch gesehen, als wir bei einem Nike-Event waren und da saßt du auf so einer kleinen Bühne und hast von dir und deiner Lebensfreude und deinem Werdegang erzählt. Das hat mich so gefesselt, dass ich wusste, irgendwann will ich dich hier bei G-Spot haben und mit dir darüber sprechen.
Geil, ja, ich erinnere mich an das Event. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen noch Fotos davon gesehen.
Echt?
Ja, ohne Witz.
Ja, da habe ich mich gerade für den Halbmarathon vorbereitet. Mm. Und ich fand das super inspirierend, was du alles gesagt hast. Deswegen genau der richtige Gast, hier über dieses Thema zu sprechen.
Sehr gut.
Also die Paralympics in Paris sind ja jetzt ein paar Monate her. Wie ist dein Alltag momentan so? Mm.
Also aktuell tatsächlich sehr entspannt. Mhm. Training ist noch frei, also ich habe noch frei. Halt mich selber so ein bisschen fit, ne? Als Athlet kannst du nicht komplett gar nichts machen, so das funktioniert irgendwie nicht.
Ja.
Aber besides that ist an sich sehr entspannt. Also ich schlafe gerade ein bisschen länger, nehme mir Zeit für mich, gerade auch, weil jetzt Paris nicht so gelaufen ist, wie ich mir das erhofft vorgestellt habe, arbeite ich das noch so ein bisschen auf und ziehe mir da meine Learnings und Lessons quasi draus, kümmere mich um Stuff, der jetzt ein bisschen liegen geblieben ist in der Vorbereitung auf Paris.
Ja.
Zeit mit Familie, Freunden, so Geschichten.
Schön, also Healing Moments jetzt gerade.
Ja, yeah, exactly.
Finde ich gut. Früher wolltest du ja Fußballprofi werden. Was hat dich daran gereizt?
Gereizt hat mich, dass ich einfach gut war, um echt zu sein.
Aha. Ja, okay, das ist aber auf jeden Fall schon mal ein gutes Indiz, um zu denken, ich könnte es schaffen.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich hatte es einfach drauf, um echt zu sein. Und ich habe Fußball geliebt. Also, es war wie Liebe auf den ersten Blick, so ungefähr. Hinzu kam dann natürlich, dass ich irgendwann gecheckt habe, okay, ey, so, du bist wirklich gut. Habe damals in Bremen in der Auswahl gespielt. Das heißt, die besten Kids aus den jeweiligen Jahrgängen haben nochmal gesondertes Training gehabt.
Ja.
Und ja, es hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht, Fußball zu spielen. Und ich wusste, dass ich mit dem, was ich drauf habe, auf jeden Fall erfolgreich werden kann.
Voll cool. Du hattest dann aber mit 12 ja eher eine schwere Zeit, denn du hast eine Knochenkrebsdiagnose bekommen. Kann man das in dem Alter überhaupt verarbeiten?
Zum Glück bin ich der Meinung, nicht wirklich.
Okay.
Also ich habe die Diagnose bekommen. Ich weiß noch ganz genau, meine Mama hat mir das zu Hause gesagt. Und ja, also ich wusste nicht wirklich, was ich damit jetzt anfangen soll. Ja, okay, ich habe jetzt Krebs, aber was heißt das jetzt? Und eine Woche später ging es dann schon mit Chemotherapie los. Dementsprechend, weil ich so jung war, ja, ist es mir immer zugute gekommen, sage ich so ein bisschen, weil du kannst nicht so viel zerdenken. Du bist noch nicht so kopflastig und denkst dich so in Sachen rein. Und dementsprechend habe ich das einfach genommen, so wie es kam.
Und wie hat da dein Umfeld reagiert?
Ja, war schon auf jeden Fall keine schöne Nachricht. Aber die haben mich zumindest nicht spüren lassen, wie schlimm sie es eventuell finden. Ich denke aber auch, weil ich das so ein bisschen ausgestrahlt habe, dass es jetzt kein Weltuntergang ist, haben die das auch so angenommen.
Okay, das heißt, das hat eigentlich deine Entwicklung gar nicht so richtig stark beeinflusst, diese Diagnose an sich zu bekommen.
Die Diagnose nicht, nein.
Aber dann die Beinamputation.
Auf jeden Fall, ja.
Wie war das? Da war ja wahrscheinlich ziemlich schnell klar, dass du eben kein Fußballprofi werden kannst. Mhm. Wie kannst du dann irgendwie nochmal einen neuen Traum auffinden? Weil der Traum ist dann ja geplatzt.
Ja. Also es war tatsächlich so, dass ich habe letztens noch mit meiner Mom drüber geredet und wir sind auf keine finale Lösung gekommen, beziehungsweise Antwort. In meinem Kopf habe ich so abgespeichert, dass ich bin reingegangen in die Chemotherapie und vielleicht hat mir das auch geholfen, das alles so gut zu verarbeiten, anzunehmen, weil ich die ganze Zeit dachte, ich mache jetzt Chemotherapie, besiege den Krebs und spiele wieder Fußball. Und dann nach einem halben Jahr Chemotherapie, die gut angeschlagen hat, hieß es dann, okay, wir müssen was mit deinem Bein machen, das kann nicht so bleiben, weil sonst ist das Risiko hoch, dass der Krebs zurückkommt. Und dann haben sie gesagt in Bremen, dass sie nur amputieren können, weil sie medizinisch einfach noch nicht so weit sind, haben mich nach Münster geschickt, an eine Uniklinik. Und da habe ich dann den Professor kennengelernt beim Vorstellungsgespräch. Und mehr oder weniger meine erste Frage war, was ist mit Fußball? Und er war ganz hart und meinte, kannst du auf jeden Fall vergessen.
Scheiße.
Da habe ich mir natürlich nichts anmerken lassen in dem Moment, bin stark geblieben, aber zu Hause dann hat es mich überkommen. Und ja, wie ich dann du hast gerade gesagt, der Traum ist für mich zerplatzt, der ist gestorben, irgendwo damit auch ein Teil von mir.
Ja.
Und dann in Münster war es so, dass ich einen Flyer in die Hand bekommen habe von meinem jetzigen Verein in Leverkusen. Da waren Sitzvolleyball, Schwimmen und Leichtathletik drauf abgebildet. Wollte ich aber während meiner Chemotherapie erstmal nichts mit zu tun haben. Und mehr oder weniger die ganze Zeit während der Chemo nach der Amputation ging es mir eigentlich nur darum, ich will wieder Sport machen.
Wow.
Und ich habe damals schon sehr, sehr viel Sport gemacht und es hat mir einfach gut getan und ich wusste, ich brauche das auch wieder. Und als ich dann durch war, in Bremen auf der Kinderonkologie war es so, dass jedes Kind, was erkrankt war, einen Wunsch frei hatte über die Organisation Wünsch dir was. Und ich wusste das ganze Jahr über nicht, was ich mir jetzt wünschen soll. Und dann, als ich aber quasi fast durch war mit der Chemo, habe ich gesagt, okay, ich will mal so einen Sportler treffen mit Prothese. Ich kannte da halt auch keine Person, in Bremen gibt es keinen. Und das Krankenhaus hat dann Kontakt zu meinem Verein hergestellt. Und da hat sich dann ein Sportler bereit erklärt, mir ein Wochenende zu zeigen, was so geht, was er so macht. bin dann mit meiner Mom und meinem damaligen Prothesentechniker hin und konnte dem halt nur zugucken, weil ich noch keine eigene Sportprothese hatte. Ich kam gerade so mit meiner Alltagsprothese klar. Und das hat aber gereicht, ihn zu sehen, was er da macht. Und ich habe gesagt, okay, ich will genau das machen.
Das war deine Motivation sozusagen.
Ja.
Ich finde das so erstaunlich, wie lösungsorientiert du schon mit 12 rangegangen bist. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man erstmal so eine große Nachricht bekommt und eben auch so ein großer Traum genommen wird, dass man erstmal den Kopf in den Sand steckt. Und bei dir war das gar nicht so? War das so immer so, okay, was kann ich daraus machen? Warst du einfach, bist du so auf die Welt gekommen?
Ich frage mich das manchmal auch, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt noch so, wenn ich es erzähle und drüber nachdenke, denke ich mir auch so, wow, was war da in mir, dass ich schon so gedacht habe, so gehandelt habe? Klar gab es Phasen, Momente, in denen ich hinterfragt habe, warum und wieso, weshalb. Das ist, glaube ich, unumgänglich, dass das passiert. Aber ich habe relativ schnell verstanden, dass mir das nicht hilft, dass mich das schlecht fühlen lässt und dass ich so nicht weiterkomme. Und habe dann für mich verstanden, okay, ich muss einfach das annehmen, so hart es auch ist.
Ja.
Und irgendwie versuchen, trotzdem das Beste daraus zu machen, meine Wege zu finden.
Voll gut. Glaubst du da irgendwie auch so ein bisschen an Schicksal?
Auf jeden Fall.
Hört sich jetzt irgendwie komisch an in dem Zusammenhang.
Nee, finde ich nicht. Also auf jeden Fall, denke ich schon.
Okay.
Ja.
Also, dass dein Weg schon so vorgegeben war, dass du eben genau diese Dinge erleben musstest, um jetzt der Leon zu sein, der du heute bist.
Ja, ja, da stehe ich hinter auf jeden Fall.
Ich möchte das gar nicht miteinander vergleichen, weil meine Situation eigentlich ganz anders ist als deine und auch einen ganz anderen Ausmaß hat. Aber schon als ich klein war, wurde mir immer wieder gesagt, du wirst Model, weil ich war immer super schlank, super groß und meine ganze Familie hat immer gesagt, so, du wirst irgendwann Model.
Mhm.
Und dann hatte ich meine erste große Operation mit 13, weil ich eine Krankheit habe seit meiner Geburt. Und ich hatte dann eine Not-OP, bin fast gestorben, weil sich ein Teil von meinem Darm verdreht und dann kam kein Blut durch und so weiter. Und das Erste, woran ich gedacht habe, als ich wach wurde nach 9 Stunden Operation, war erstmal natürlich klarkommen. Die Eltern waren vollkommen fertig, ich war fertig. Es war eine echt schwere Situation. Aber ich habe dann gleich gesagt, ich will die Narbe sehen. Ich muss die Narbe jetzt sehen und habe dann versucht, irgendwie drauf zu gucken und war vollkommen verkabelt und so weiter. Und meine Mutter hat die Decke aufgedeckt, hat mir diesen Kittel da hochgenommen und da war so ein riesengroßes Pflaster drauf, was so ein bisschen durchsichtig war und man hat eigentlich nur Blut gesehen. Und das Einzige, woran ich denken konnte, war die ganze Zeit, wie sieht diese Narbe da drunter aus? Wie sieht sie da drunter aus? Und irgendwie war es für mich dann auch so klar, ich bin jetzt hässlich, ich bin jetzt entstellt. Und als mir dann das erste Mal das Pflaster abgenommen wurde, um das zu reinigen, habe ich diese Narbe gesehen und ich dachte, das war's jetzt. Ich bin jetzt einfach wirklich für immer entstellt, denn diese Narbe, die war auch so angeschwollen, mein Bauch war angeschwollen und das war halt alles so vernäht und verkrustet und ja, für mich war klar, okay, ich kann jetzt kein Model mehr werden, das ist jetzt vorbei, dieser Traum ist geplatzt. Wer will so jemanden vor der Kamera haben? Und dann bin ich aber doch zu Germany's Next Topmodel gekommen, weil mein bester Freund mich damals angemeldet hat und er meinte, also ich glaube auch keiner so richtig hat die Narbe so hässlich wahrgenommen wie ich. Für mich war sie schrecklich. Ich wollte nie ins Schwimmbad gehen oder sonst irgendwas. Wenn wir in der Schule schwimmen mussten, habe ich einen Badeanzug getragen. Mhm. Ich wollte keinen Freund haben oder irgendjemand, der das so sehen kann, der das anfassen muss. Weil für mich war das so das Ekligste der Welt, dass ich eben diese riesen Narbe am Bauch habe.
Ja.
Und als ich dann zu Germany's Next Topmodel gekommen bin, hatten wir in der ersten Folge schon ein Bikini-Shooting. Und da konnte ich keinen Badeanzug tragen. Und für mich ist klar, ich muss jetzt irgendwie offensichtlich damit umgehen. Mhm. Das jetzt zu vertuschen, kann ich gar nicht.
Ja.
Also stand ich vor der Kamera und habe dann auch so gesagt, ja, ich habe eigentlich eine Narbe am Bauch und die verunsichert mich total. Aber ich stehe jetzt zu ihr und ich bin auch irgendwie dankbar, dass sie mich immer wieder daran erinnert, dass ich eben diese Krankheit habe und wer ich bin. Und ja, sie macht mich irgendwo auch aus.
Ja.
Und ich weiß nicht, woher dieses Gefühl gekommen ist, dass ich so dazu stehen konnte plötzlich. Ich war gerade Anfang 17 und eigentlich super verunsichert, aber irgendwie kam diese Kraft und diese Energie dann in diesem Moment aus mir raus. Und dann wurde dieses Narrativ gebildet bei Germany's Next Topmodel um mich herum, so das kranke Mädchen mit der Narbe am Bauch, bla bla bla. Und als ich dann das erste Mal nach Hause gekommen bin, nach so einer längeren Drehzeit, als wir eine Pause hatten bei GNTM, habe ich das erste Mal Nachrichten gesehen, ja, so Fernsehformate und auch Artikel, wo über mich geschrieben wurde. Und ich habe dann das erste Mal wahrgenommen, dass ich damit nicht nur zu mir selbst eben stand, sondern dass ich ganz vielen anderen Menschen Mut machen konnte, die eben auch eine Narbe haben, die auch eine Krankheit haben und die das erste Mal sehen, ach, es ist auch möglich, ein Model zu werden, wenn man so eine große Narbe hat am Bauch oder wenn man eine Krankheit hat.
Ja.
Und das war das schönste Gefühl überhaupt, dass mir so viel Motivation und auch Dankbarkeit mir selbst gegenüber und auch der Krankheit gegenüber gegeben hat, als ich gemerkt habe, ich kann damit nicht nur was für mich machen, sondern eben auch für so viele andere.
Mhm.
Und es hat mir echt wirklich auch eine mentale Stärke geschenkt.
Ja, schön, schön positiv geflippt auf jeden Fall.
Ja, voll.
Das ist richtig. Genau darum geht's.
Also vielleicht denke ich auch so ein bisschen an Schicksal. Vielleicht muss das genau so kommen.
Ja. Was sagt man denn immer? In die Richtung, Gott gibt dir nur so viel, wie du auch tragen kannst.
Ja.
Und ja, das sind Sachen, an die ich mich immer erinnere und dementsprechend hat mir das auf jeden Fall geholfen, das Ganze besser zu handeln, ja.
Bist du gläubig?
Ja.
Ja, okay. Ja. Das hilft dir vielleicht auch, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Werbung. Ho, ho, ho. Ich habe einen kleinen Song für euch vorbereitet. Jingle Bells, Jingle Bells. Nein, nur Spaß. Das erspare ich euch jetzt. Ich habe ein neues Instrument gefunden, und zwar mein Avocado-Topping. Darüber habe ich ja schon mal erzählt. Das ist von Just Spices. Ich muss ganz kurz was an dieser Stelle gestehen. Ich habe mir einen Adventskalender zugelegt von Just Spices, der übrigens richtig schön ist. Der ist so groß und rund, sieht eigentlich aus wie so eine Just Spices Verpackung, nur 20 Mal so groß. Und ich habe wohlmöglich alle Kalendertüren schon geöffnet. Aber ich konnte auch nicht anders. Ich war so, ja okay, was ist jetzt in der 2 drin? Ach, ich gucke jetzt einfach mal. Und was ist jetzt in der 3? Na okay, öffne ich auch. Ja, und so habe ich alle 24 Türchen geöffnet und ich kann euch sagen, Leute, der Hammer. Also der Inhalt von diesem ganzen Adventskalender besteht aus den besten Just Spices in der ganzen Größe. Also man hat nicht diese kleinen Proben, wo man sich so denkt, Dankeschön, benutze ich jetzt auf einem Avocado-Toast und dann ist es auch leer, sondern es ist die ganze Verpackung, die in diesem Adventskalender drin ist. Der Hammer. Und es ist nicht nur mein geliebtes Avocado-Topping da drin, sondern, psst, es gibt auch eine Spicy-Version. Ja, eine Spicy-Version des Avocado-Toppings, exklusiv nur im Kalender. Hab ich schon ausprobiert. Ja. Entschuldigung, ich kann nicht anders. Und wisst ihr, was da noch drin ist? Ein Kochbuch. Ein Kochbuch für alle Kochmäuse und Kochnichtmäuse, die Mäuse werden wollen in der Küche. Ich. Und dafür ist das Kochbuch ziemlich geil. Und die Gewürze dazu auch. Und ich liebe es, denn man braucht eben nicht diese Solo-Gewürze von nur Salz, nur Pfeffer. Nein, ihr habt schon die perfekte Mischung in einer perfekten Verpackung. Denn die sieht auch noch sehr schön aus. Ich habe mir alle Spices in meine Küche gestellt und diese Farben, die Gesichter da drauf, die Namen da drauf. Ich finde, das ist Kunst. Und wenn ihr mal einen kleinen Tipp braucht, also Mother Christmas, ich sag nicht Father Christmas, sondern Mother Christmas, kann ja auch ein bisschen früher kommen. Und man kann schön einen Adventskalender verschenken. Übrigens fängt der erste Advent am 1. Dezember an. Irgendwie schon ziemlich cool. Also verschenkt eure Weihnachtsgeschenke doch einfach mal etwas früher. Und Oma, Opa, Mama, Papa, sonst irgendjemand, Freundinnen, alle brauchen Gewürze. Glaubt es mir. Alle. Und das ist das perfekte Geschenk. Tada! Das Grübeln über die Weihnachtsgeschenke ist vorbei. Das Beste kommt jetzt. Extra, nur für unsere G-Spot-ZuhörerInnen, haben wir ein Special Black Week Deal. Und zwar 21% auf fast alles. Also auch auf Adventskalender und Boxen mit dem Code JustGSpot. Ich wiederhole, JustGSpot, also JUSTGSPOT. Schön. Mag ich. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Alle Infos findet ihr natürlich, wie immer, in den Shownotes. Also schaut mal vorbei. Und dann, happy Kochen!
Werbung Ende.
Du hast gerade schon von der Organisation Wünsch dir was erzählt. Mhm. Und damals war es Markus Rehm, der dir diese Motivation wieder geschenkt hat, ne?
Richtig.
Was denkst du, wie wichtig sind denn Vorbilder auch für eine Person? Weil, wie ich gerade schon in den Morning Pages gesagt habe, ich glaube, als Mensch habe ich das Gefühl, muss man erstmal schon einen Vorreiter oder Vorreiterin sehen, um dann auch das als erreichbar wahrnehmen zu können.
Ja, definitiv. Also bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich nutze lieber das Wort Inspiration, weil ich krieg halt oft Vorbild raufgedrückt, sag ich mal. Okay. Und an sich will ich kein Vorbild sein. Ich bin einfach ich, weil ich habe auch meine Ecken und Kanten. Es ist nicht alles gut, was ich mache. Aber ich nutze lieber Inspiration. Und Inspirationen, denke ich, sind sehr, sehr wichtig. Markus war in der Situation eine sehr, sehr große Inspiration für mich, eine wichtige Inspiration für mich, aus der ich irgendwo, das war so mein Anfang in den Sport, woraus jetzt diese Geschichte quasi entstanden ist. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall.
Ja, okay, Inspiration, das mag ich. Also ich bekam auch sehr oft gesagt, dass ich ein Vorbild bin für Personen. Und ich kenne dieses Gefühl, das fühlt sich irgendwie so an, so, echt ich? Also ich habe gestern das und das gemacht, ich weiß nicht. Ich bin selbst nicht so richtig stolz drauf. Und auch so der Umgang mit einem selbst. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin super hart mit mir. Wenn ich mich einmal verspreche, dann denke ich mir so, Alter, ich hasse mich. Und will ich wirklich ein Vorbild sein? Will ich, dass jüngere Frauen so mit sich selbst reden? Nein. Und dann zu sagen, ich möchte eine Inspiration sein, finde ich schön.
Ja, oder?
Danke, schon jetzt was mitgenommen.
Sehr gerne.
In Tokio hast du dann 2021 Silber geholt.
Ja.
Hast aber gesagt, das hat sich wie eine Niederlage angefühlt. Hätte ich jetzt nicht gesagt mit Silber, wieso war das für dich so eine große Niederlage?
Es war für mich so, weil ich im Jahr vorher, 2020, bin ich Weltrekord gesprungen.
Ja.
Erster Oberschenkelamputierter über 7. Und die Spiele wurden dann ja von 2020 auf 21 verlegt.
Ah.
War aber trotzdem gut in Form. Ich hatte ein bisschen Verletzungskrise von Dezember bis März ungefähr, 20 auf 21, war dann aber zu den Spielen trotzdem fit. Ich war da, ich war ready und ich war schon Favorit auf jeden Fall. Bin so auch in den Wettkampf gegangen und dann ist aber in meinem Warm-up was passiert, was nicht vorhersehbar war, was mir wichtige Zeit genommen hat. Und
es war was mit deiner Prothese, oder?
Genau, es war was mit meiner Prothese. Ich hatte damals noch das Ding, wo ich hier reinsteige, nennt man Schaft.
Ja.
Und ich hatte nur einen Schaft für Alltag und Sport. Das heißt, ich musste dann mal die Kniegelenke rein und raus drehen, was nicht so gut ist.
Okay.
Und dann war irgendwie Sand im Gewinde und es hat sich verkeilt und ich konnte nicht mehr rein und raus drehen.
Oh.
Und wo ich jetzt eigentlich gerade anfangen will, mich aufzuwärmen. Und dann ist meine Prothese eine halbe Stunde verschwunden. Die Techniker haben das behoben, aber es waren halt 30 Minuten von meinem 60 Minuten Warm-up. So. Und dann hatte ich nur noch die Hälfte der Zeit. Und ja, das gibt dir halt Unruhe, so, ne? Du
voll.
Hast keine Confidence dann. Und ich habe das versucht runterzuspielen, nicht so an mich rankommen zu lassen, was aber in der Situation auch nicht so wirklich machbar ist, weil ey, ich bin jetzt gerade hier in Tokio bei den Paralympics. Warum passiert das jetzt gerade so? Lange Rede, kurzer Sinn, bin ich sehr, sehr schwer in den Wettkampf reingekommen. Ersten 4 Sprünge waren Katastrophe, weil ich irgendwie erstmal irgendwo Sicherheit finden musste. Und dann war ich auf dem 4. Platz, bin nochmal in mich gegangen. Und habe gesagt, ey Junge, was passiert hier gerade so? Reiß dich mal jetzt zusammen. Mein 5. und 6. Sprung, die waren dann gut. Bin dann noch zwischenzeitlich kurz auf den 1. gesprungen, aber im letzten Sprung der Competition hat mich dann noch einer überholt. Und somit bin ich dann auf den 2. gerutscht.
Okay, dann verstehe ich das, dass sich das noch mehr als eine Niederlage eigentlich anfühlt. Ne? Man kann ja eigentlich stolz auf sich sein, wenn man Silber holt, aber kann ich nachvollziehen.
Ja.
Du hast dann ja aber Bronze geholt bei 100 Metern.
Genau.
Und hat sich das dann weniger als eine Niederlage angefühlt?
Ja, auf jeden Fall. Also im
Verrückt.
Sprint war ich in dem Jahr nicht so stark.
Ja.
Dementsprechend war da das Bronzegewinn wirklich ein Gewinn für mich.
Mhm.
Ja, also die hat sich besser angefühlt als die Silberne im Weitsprung.
Ja, okay, verstehe ich. Wie ist es eigentlich nach so einem High von den Paralympischen Spielen dann so nach Hause zu kommen?
Ja, interessante, gute Frage auf jeden Fall. Ja, erstmal, ich glaube, egal ob du also nicht egal, es macht schon Einfluss darauf, ob du dein Ziel erreicht hast da oder nicht. Aber ich denke, dass danach auf jeden Fall erstmal ist wie so ein Loch auf jeden Fall, wo du reinfällst, weil diese Olympia, Paralympics, Bubble ist einfach sehr einzigartig. Und du lebst da in diesem Dorf zusammen mit diesen Tausenden von Menschen, hast so viel Trouble um dich rum und dann kommst du nach Hause und ist auf einmal voll ruhig und du bist alleine und keine Geräusche mehr. Dann kicken die Erinnerungen rein, dann versuchst du zu verarbeiten. Braucht auf jeden Fall Zeit, weil es prasselt da in diesen 2 Wochen so viel auf einen ein. Also eigentlich viel zu viele Einflüsse für diese kurze Zeit. Ja, also ich habe so mit ein paar Athleten gesprochen, geschrieben und es ist, also es geht irgendwie irgendwo jedem so, dass erstmal so ein klarkommen. Sehr, sehr spannende Zeit auf jeden Fall.
Ja, wo es einen so ein bisschen runterzieht, ne?
Ja.
Ich habe das schon auf einem ganz kleinen Umfang eigentlich nach Shoots oder wenn ich eine lange Zeit was gedreht habe, auf einer Bühne stand, dann komme ich nach Hause und wenn ich dann alleine bin, ist das erstmal die schwerste Zeit überhaupt. Also abgesehen davon, dass man eben auch Zuspruch erlebt und dann ja so viel Adrenalin durch deinen Körper schießt und man einfach so viel gerade performt und dann nach Hause kommt und man merkt so, oh, ich bin eigentlich nur dieses kleine Würmchen plus die ganzen abfallenden Hormone, das ist so, die ganze Welt bricht einmal zusammen.
Ja, ja, gefühlt echt so.
Ich habe dieses Gefühl so gehasst und ich konnte so lange damit nicht umgehen. Dann habe ich irgendwann mal angefangen zu schreiben und wenn ich gemerkt habe, jetzt wird alles zu viel, zu meditieren und mich eben nicht abzulenken, weil es ist super leicht, einfach den Fernseher einzuschalten oder auszugehen oder sonst was. Aber das ist dann halt auch nur Verdrängung und das holt dich dann irgendwann ein. Also man muss durch diesen Schmerz, in Anführungszeichen, dann einmal durch. Hast du irgendwelche Werkzeuge, damit du dich dann eben nicht in so einem Tief befindest?
Ich schreibe viel. Also hilft mir sehr, habe ich irgendwann ja, so um Tokio, bisschen vor Tokio integriert. Mach das ziemlich regelmäßig. Immer wenn ich irgendwo reise, nutze ich die Rückreise immer, um zu verarbeiten direkt. Dass wenn ich dann zu Hause ankomme, dann ist das Thema auch durch. Dann bin ich wieder zu Hause. Möglichst, ist natürlich nicht immer so. Aber ja, jetzt auch nach Paris sehr, sehr viel geschrieben auf jeden Fall.
Um zu verarbeiten.
Genau.
Hast du eigentlich in deinem privaten Leben auch irgendwas, wo du so ein High suchst? Wahrscheinlich auch mit Sport, oder? Ich liebe zum Beispiel den Moment nach dem Sport, wenn ich so richtig Gewichte trainiert habe und ich fühle mich so richtig vollgepumpt mit allen möglichen Hormonen, Testosteron wahrscheinlich am meisten, dann bin ich so, wow, ich liebe es.
Ja, ja. Ja, doch, also tatsächlich ist das mein Sport, mein Training, was ich jeden Tag mache. Ich habe nicht immer Bock, aber ich weiß halt im Endeffekt, das Gefühl danach ist immer geil. Und deswegen gibt mir das mein Training definitiv.
Und hast du abgesehen von nach den Paralympischen Spielen auch so Tiefphasen, also einfach mental schwere Zeiten?
Auf jeden Fall, ganz klar. Also es ist sind nicht nur die Paralympics oder die Zeit danach. Immer mal wieder auf jeden Fall, wenn Ereignisse auftreten, die halt ein bisschen schwerer gewichtet sind, die ich schwerer gewichte, trifft mich das schon auch auf jeden Fall, klar.
Ja, kann ich da, also wir sind ja alle Menschen. Hast du eigentlich Therapie gemacht? Jemals?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe immer viel mit mir selber ausgemacht und da komme ich ganz gut zurecht, würde ich sagen.
Ja, ja. Okay. Voll gut. Ja, ich glaube auch jeder Mensch tickt natürlich anders auf dem Gebiet, ne? Aber es hilft auch vielleicht deine Freunde und Familie zu haben, oder?
Auf jeden Fall.
Die dann auch
auf
immer um dich
Fall.
Herum sind.
Ja, definitiv. Also ich habe auch schon von vielen gehört, so gibt ja auch Sportpsychologen und so weiter und so fort, dass das wirklich auch in der Performance nochmal was rausholen kann. Ein sehr interessanter Punkt, finde ich. Ich habe letztens tatsächlich auch eine kennengelernt. Mal schauen, vielleicht kommt das noch.
Voll gut. 2023 wurdest du dann ja Parasportler des Jahres.
Mhm.
Was macht so eine Auszeichnung mit dir? Da wirst du ja einmal auf den Podest gestellt.
Auf jeden Fall. ist schön. Ist irgendwo eine Form von Anerkennung, auf jeden Fall Wertschätzung. Ich versuche aber auch so welche Sachen nicht zu hoch zu gewichten, weil im Endeffekt ist das eine oberflächliche Auszeichnung und ich versuche mich nicht über so Sachen zu definieren, auch nicht über meine Medaillen, die ich bis jetzt geholt habe. Die liegen alle in meinem Wohnzimmer in einem Schrank und Ich hole die an sich nie raus und gucke mir die an. Das ist natürlich eine schöne Erinnerung, aber ja, ich versuche sowas nicht zu viel zu gewichten, ehrlich gesagt.
Ja, ich merke bei dir schon so richtig das, was der Mann in Südtirol gesagt hat, mit diesen drei Säulen fürs Glück. Mhm. Achtsamkeit, das hast du voll. Demütigkeit hast du auch extrem. Also, dass du so humble bist, auf dem Boden geblieben und dass du dankbar bist. Also, irgendwie trifft das schon im Gespräch voll zu, würde ich fast sagen.
Freut mich auf jeden Fall, das zu hören. Das ist gut.
Also, keine Ahnung, ich kriege ja jetzt auch nur ein paar Minuten von dir mit. Mhm. Wer weiß, wie du wirklich bist. ich sehe gerade, sorry, du hast ein Tattoo auf deinem Arm. Mhm. Ist das Datum deiner Amputation?
Ja, genau.
Okay, wieso hast du dich entschieden, das zu tätowieren?
Es war tatsächlich mein erstes. Ich war 17. Ich musste noch mit so einem Mutti-Zettel dahin. Ich habe mich dazu entschieden, weil das einfach ein sehr, sehr wichtiger Tag in meinem Leben war, der mein Leben auf den Kopf gestellt hat, verändert hat.
Ja.
Und deswegen wollte ich das immer irgendwie bei mir tragen.
So interessant, mir fällt gerade ein, ich habe dann auch immer nach der OP gedacht, mein erstes Tattoo wird das Datum sein, wo ich operiert wurde. Irgendwann habe ich es dann einfach, war mir dann egal, wollte ich es dann doch nicht machen und es wurden schöne kleine Kunstwerke eher auf meinem Arm. Aber ich kann das voll nachvollziehen, dass man irgendwo auch eine Dankbarkeit verspürt für diese richtig schweren Momente zu der Zeit und dass sie einen so extrem prägen. Und ich versuche das auch eher als was Positives zu sehen, schon alleine, weil das mir eine Perspektive schenkt, aus der ich positiv auf mein Leben gucken kann. Und das gibt mir auch mehr Motivation für die Zukunft.
Sehr, sehr schön gesagt. Unterschreibe ich so.
Danke. Was meinst du, kann es schwer sein, sich nur über Leistungen zu definieren? Weil, ja, also klar, man hat irgendwie so unterschiedliche Phasen in seinem Leben, aber ich muss sagen, so vor allem nach GNTM bei mir wurde das so meine Persönlichkeit. Ich bin, sag mal, Stefanie Giesinger. Und dann wurde meine Leistung und auch alles, was ich erreicht habe, zu meiner Person. Mhm. Denkst du, das könnte auch ein Problem sein?
Auf jeden Fall, definitiv. Ich denke, das ist ein großer Punkt in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir uns befinden. Denke ich, haben viele damit zu tun.
Ja.
Wissen es vielleicht nicht unbedingt, aber ich denke schon, dass es sehr, sehr viele betrifft. Ich jetzt auf mich bezogen kann sagen, so als Leistungssportler ist das, also ist ähnlich wie bei dir, wie du es gerade nach Germany's Next Topmodel beschrieben hast. Alles orientiert sich nach der Leistung. Wenn du keine bringst, bist du mehr oder weniger nichts. Wenn du welche bringst, dann wirst du auf Händen getragen.
Ja.
Ist schon so. Da ist es auf jeden Fall nicht einfach, das zu differenzieren und sich davon ein bisschen zu entfernen.
Ja, total. Und vielleicht ist das auch der Grund, wieso du dich nicht so stark auf den Podest stellen lässt, sondern du deine Medaillen einfach in der Schublade aufbewahrst.
Ja. Also es war irgendwie schon immer so, ich war, gerade die Geschichte hier, ne, durch die habe ich viel, viel, viel gelernt. Einige Sachen auch erst im Nachgang, als ich ein bisschen älter wurde und die Geschichte quasi nochmal durchgegangen bin.
Mhm.
Also es war nicht alles direkt und ich habe direkt da mein Knowledge bekommen in dem Sinne. Aber vieles kam auch einfach erst später, als ich älter wurde. Und ja, dazu gehört irgendwie dieses Humble-Sein, einfach auf dem Boden bleiben. Ich weiß, wo ich herkomme. Ich kenne sehr schlechte Zeiten und weiß dementsprechend auch sowohl die schlechten als auch die guten nicht zu viel zu gewichten, weil es bleibt nicht immer so.
Und das sind Werte, die du nicht nur im Sport hast, sondern eben auch in deinem Privatleben.
Ja.
Hast du noch andere Werte, die dich ausmachen? Was würdest du sagen?
Ich würde sagen Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit.
Ja.
Mut auf jeden Fall und Stärke in jeglicher Form, sei es Willensstärke, sei es körperliche Stärke. Ja.
Also ich finde es auch voll schwer sozusagen, was sind die eigenen Werte? Ne? Also so wie du gerade überlegt hast, habe ich gerade auch so überlegt, weil so viel Werte kommen dann doch auch von außen, die einen dann natürlich stark prägen. Und mit jedem Ereignis, was im Leben passiert, werden die Werte ja auch nochmal gestärkt oder verändert. Mhm. Und ich glaube auch durch eine Krankheit, durch eine Amputation werden Werte ja auch nochmal anders. Und wenn man mit 12 oder wie mit 13, wie bei mir, dann eben so was Großes, so ein großes Ereignis im Leben passiert, dann glaube ich, sieht man die Welt nochmal ganz anders als andere in dem Alter.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat meine Perspektive aufs Leben komplett verändert, definitiv. Mhm.
Verstehe ich. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du willst dich nicht Vorbild nennen. Wie ist es für dich, aber eine Inspiration für andere jetzt zu sein, so wie damals der Markus für dich?
Das ist sehr schön. Fühlt sich gut an auf jeden Fall. Bin ich auch gerne. Ich freue mich, wenn ich irgendwie, klar kriege ich nicht immer Feedback, aber wenn ich Feedback bekomme, dass Leute sagen, boah, ey, geil und so, das versuche ich auch. Oder das, was du gesagt hast, hat mich voll getroffen und bla bla bla. Mhm. Sowas höre ich gerne. Das trifft mich auf jeden Fall, freut mich.
Und gibt dir das dann auch nochmal weiter Motivation?
Auf jeden Fall, definitiv. Also mir kommt jetzt gerade eine Situation im Kopf. Ich habe, ich glaube, vor anderthalb Jahren, vor einem Jahr circa, eine Nachricht auf IG bekommen von einer Frau. Und ich will jetzt nicht in die Nachricht zu viel reingehen, aber sehr, sehr bewegende Worte, die sie auf jeden Fall da gefunden hat. Und ja, das hat mich gefreut. So ist keine Kleinigkeit, aber irgendwo ist es eine Kleinigkeit, in dem Sinne, weil es einfach nur ein Text ist, eine Message ist. Aber sowas gibt mir sehr viel.
Ja, ich sehe das so ein bisschen als eine Energie, wenn ich so eine Nachricht bekomme, weil ein Mensch hat sich dahingesetzt, hat sich etliche Minuten, vielleicht sogar Stunden Gedanken gemacht, was sie jetzt eben schreibt.
Ja.
Und dann bekommt man diese Nachricht und das ist irgendwie auch so ein Zusenden von Energie, wenn du es dann liest und es dann auch glaubst und annimmst.
Ja.
Also es ist in einer Art auch ein Geschenk.
Auf jeden Fall.
Voll. Kommen wir nochmal zurück zu den Paralympics. Denn einige Wochen vor dem Start in Paris hat einer deiner größten Konkurrenten, Joël de Jong, deinen Weltrekord gebrochen. Wie sehr hat dich das beeinflusst damals?
Zu viel auf jeden Fall.
Okay.
Das war ein Wettkampf bei uns zu Hause quasi, zu Hause in Leverkusen.
Ja.
Heimspiel nennen wir das, da lassen wir immer unsere engsten Konkurrenten anreisen quasi, damit wir da schon ein sehr gutes Feld haben. Und es war, glaube ich, 6 Wochen vor den Spielen. Ich sag mal, dass er mir in dem Moment meinen Weltrekord genommen hat, war weniger schlimm.
Okay.
Es ging eher um die Weite, die er gesprungen ist. Und die war halt 40 Zentimeter über meinem Weltrekord. Das heißt schon eine Nummer.
Ja.
40 Zentimeter ist nicht wenig. Und im Wettkampf, jetzt wenn ich so zurückdenke, war es sehr interessant. Da habe ich natürlich versucht, dem gerade so gut wie keine Aufmerksamkeit zu geben, was irgendwo schwer ist, wenn du das durch einen Lautsprecher hörst und dann auf der Tafel siehst und so. Aber meine Competition konnte ich so noch ganz gut durchziehen, war auch im Endeffekt okay zufrieden so mit meiner Leistung. Und direkt nach dem Wettkampf dann aber habe ich zu viel auf mich einreden lassen und habe einfach irgendwie so ein bisschen meine Sicherheit verloren durch seinen Sprung, was eigentlich gar keinen Sinn macht.
Mist.
Und habe dann aber eine Änderung an meiner Prothese gemacht, weil ich irgendwie, ja, ich war selbst auch der Meinung, habe mir das aber auch irgendwo aufzwingen lassen, weil er hat eine Veränderung gemacht und wir müssen die jetzt auch machen, sonst springst du nicht so weit. Und ich bin aber in diesem Jahr im März, im April schon auch 40er, 50er Weiten gesprungen. Das heißt, ich hätte einfach bei meinem Shit bleiben sollen und das Ding so weiter durchziehen. Weil so eine Veränderung, die ist schon, die braucht Zeit.
Ja.
Weil das Timing verändert sich beim Springen, das Gefühl verändert sich, andere Abläufe einfach. Und 6 Wochen vorher, das ist nicht viel. Und dementsprechend habe ich im Weitsprung hinsichtlich Paris keine Sicherheit mehr gefunden. Ich war in den Einheiten, also es war keine konstante Einheit. Einmal war es so, einmal war es ganz okay und dann war es aber komplett scheiße. Das heißt, ich hatte da gar nicht die Zeit, das gute Gefühl zu entwickeln. Und dementsprechend war dann auch mein Wettkampf in Paris, ja.
Boah, wie ärgerlich.
Ja.
Mir fällt gerade so eine Geschichte ein. Die muss ich ganz kurz erzählen.
Mhm.
Es geht um Boris Becker, lustigerweise. Aber Boris Becker ist auch Sportler. Und ich kenne ein paar Personen um ihn herum. Und die haben mir eine Geschichte erzählt, die ich irgendwie inspirierend fand. Also, als er damals angefangen hat, als Tennisprofi, haben ganz viele Menschen sehr kritisch auf ihn geblickt und haben gesagt, ja, der schafft es nicht, der wird niemals gewinnen und so weiter. Und sein Trainer zu der Zeit hat ihm verboten, irgendwelche Medien zu sich zu nehmen. Also ich glaube, damals war es ja eh leichter, damals gab es kein Social Media, keine Smartphones und so weiter. Und er hat nichts mitbekommen, was die Presse über ihn sagt, was andere über ihn sagen. Er war vollkommen isoliert. Das Einzige, was er gemacht hat, war trainieren und versuchen, der Beste zu sein. Und sein Trainer hat ihm die ganze Zeit eingeredet, alle denken, du bist der Beste, alle sagen, du wirst gewinnen. Ja. Und ich glaube, das hat mental so viel mit ihm gemacht, dass er da reingegangen ist und dachte, pff, ich gewinne auf jeden Fall.
Krass.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Auseinandersetzen vor so einem Wettkampf dich eigentlich zerstören oder eben aufbauen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Also was machst du vor dem nächsten Wettkampf?
Auf jeden Fall mich nicht mehr mit sowas beschäftigen. Keine Änderung vornehmen so kurz vorher. Das,
ja.
Das war einfach, war eine dumme Entscheidung irgendwie. Weiß ich nicht.
Mist. Aber es war ja bei euch auch nochmal anders. Ihr seid ja richtig dann nochmal aufge... Ja, ihr hattet einen richtigen Wettkampf nochmal, so einen kleinen bei euch, meintest
genau,
du?
Genau, genau.
Ja. Ja. Das ist dann natürlich anders. Da kannst du ja nicht einfach weggucken und das wegnehmen.
Ja, ist schwierig.
Ja, verstehe ich. Wie sehr motivieren dich eigentlich deine MitstreiterInnen und der Vergleich mit denen?
Mhm. Gute Frage, weil bislang habe ich versucht, nicht so viel auf die zu geben in dem Sinne, sondern dieses Leistungssport-Leichtathletik-Ding eher ist me versus me. Ich versuche besser zu sein als ich letztes Jahr.
Okay.
Weil auf das, was die machen, deren Leistung habe ich so oder so keinen Einfluss. Hab jetzt auch seit diesem Jahr tatsächlich integriert, weil ich ein Video gesehen habe von einem Sprinter, der meinte, wir haben ja vor den Wettkämpfen immer Startlisten. Das heißt, du siehst, wer wo auf welcher Bahn läuft. Und er meinte, er hat sich die nie angeguckt, weil dadurch auch schon, wenn er sieht, okay, er hat irgendwelche Schnellen neben sich, kann er sich ja direkt schon das gut reden und sagen, ja, okay, komm, das gewinne ich eh nicht. Und um einfach das nicht zu haben, habe ich das auch übernommen und gucke mir so Startlisten gar nicht mehr an. Mir ist es egal, wer wo läuft, wo ich laufe, ich mache einfach mein Ding. Und ja, aber mit der Situation jetzt, mit dem Sprung, kann ich sagen, das hat meine Perspektive diesbezüglich auch so ein bisschen geflippt, weil er dadurch, dass er so weit gesprungen ist, mir irgendwo auch eine Tür aufgemacht hat im Sinne von, in welche Richtung, in welche Weiten wir uns bewegen können. Und dementsprechend hat er mich jetzt mit diesem Sprung schon auch sehr motiviert für die kommenden Jahre. Ich weiß, wohin es gehen kann, ich weiß, was möglich ist. Wusste ich auch vorher schon, aber irgendwie habe ich es nie so richtig hinbekommen. War vielleicht auch schon zu comfortable, dass ich jetzt 4 Jahre den Weltrekord hatte und wusste, okay, es springt eh keiner weiter als ich. Und dadurch, denke ich, wird er jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Prozent aus mir rauskitzeln. Ja, dennoch versuche ich so gerade in Competitions mich einfach wirklich nur mit mir zu beschäftigen, weil was die machen, ist mehr oder weniger nebensächlich. Ich sehe die so ein bisschen wie Mitstreiter, die in mir aber irgendwo noch ein bisschen was rauskitzeln können. Aber ich versuche mich nicht abhängig von denen zu machen.
Ich verstehe das total, dass man versucht, sich aber auf sich eher zu fokussieren. Das fällt mir extrem schwer in meinem Job. Ich merke, unterbewusst vergleiche ich mich immer mit anderen. Und irgendwo ist das vielleicht auch sowas Menschliches, denk dass man auch einfach so denkt, so, wer bin ich, wer sind die anderen, wie überlebe ich in dieser Welt? Aber ja, das ist eher etwas, was mir auch selbst im Weg steht, da hast du recht. Und Social Media ist ja wirklich so das größte Ding, da siehst du alles Mögliche und auch nur diese perfekt inszenierten kurzen Momente, wo du so denkst, oh, okay, das bin ich niemals und das werde ich niemals sein. Ich bin ein Häufchen Elend und ich glaube, das zerstört einen auch voll schnell.
Auf jeden Fall. Ich denke auch, zu viel da rumscrollen. Hey, wir werden mit so viel Scheiß zugeschüttet mittlerweile. Hilft dem Ganzen auf jeden Fall nicht.
Ja, also man kann Social Media positiv nutzen.
Definitiv.
Kann man auf jeden Fall auch zum Inspirieren.
Auf
da sind wir
Fall.
Wieder. So, zurück zu Paris. Ja, ich muss sagen, hier Leon. Der trinkt meinen Matcha, Leute. Und er ist großer Fan.
Ohne Witz, first time. Ich habe noch nie Matcha getrunken. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Yay, ich freue mich. Danke.
Sehr gerne.
Also zurück zu Paris. Du warst einer der Favoriten. Du warst auch dein Favorit, nehme ich an.
Auf jeden Fall.
Du hast aber keine Medaillen mitnehmen können. Darüber haben wir schon gesprochen. Was hat das mit dir gemacht?
Puh, ja, auf jeden Fall erstmal nichts Gutes. Ich habe mich hinterfragt. Gerade weil ich mit Tokio verglichen habe, was ich irgendwie auch so ein bisschen automatisch gemacht habe, was aber auch nicht richtig ist, weil das ist 3 Jahre zurück. Andere Zeit, anderer Ort, das kann man nicht vergleichen. Und es ist auch immer so, also die Spiele sind immer sehr, sehr individuell. Ja, es war auf jeden Fall tough, war nicht schön. Aber ein paar Lessons habe ich schon draus ziehen können. Da hat mir mein Schreiben auf jeden Fall geholfen. Aber ich denke, komplett verarbeitet ist das Ding auf jeden Fall noch nicht. Ich denke, dass mir auch ja in ein paar Monaten noch Sachen einfallen werden, die ich draus ziehen kann. Aber es war auf jeden Fall erstmal ein ordentlicher Rückschlag, definitiv.
Wie bist du mit der Zeit danach umgegangen? Was hast du so gemacht?
Versucht, was du eingangs auch schon sagtest, nicht zu viel mich abzulenken, sondern wirklich in den Schmerz reinzugehen, um zu verstehen, um zu verarbeiten, um dann auch wieder loslassen zu können. Aber ja, ich war viel mit meiner Family, mit Freunden. Die haben mir da auf jeden Fall gut Kraft gegeben, mich so ein bisschen aufgefangen. Dennoch bin ich der Meinung, dass auch das nicht zu viel sein darf, weil sonst läuft man irgendwie nur so vor diesem Alleine-Sein weg.
Ja.
Ja, ich habe das echt tatsächlich jetzt die letzten Wochen viel, viel gemacht, viel alleine gewesen und einfach aufgearbeitet.
Mhm.
Habe im Endeffekt auch für mich verstanden, dass ich jetzt diese 3 Tage, beziehungsweise 2 Tage, an 2 Tagen lief es nicht, an einem lief es ganz gut, aber die halt auch nicht zu viel gewichten darf, weil es waren 3 Tage aus dieser ganzen Saison jetzt, aus diesem einen Jahr. Und ich meine, im Mai lief es noch bei der WM. Jetzt 3 Monate später lief es gar nicht. Aber an sich habe ich auf jeden Fall gecheckt, mich nicht zu viele zu hinterfragen, weil an so einem Tag ist in der Leichtathletik ist es so, du baust dieses ganze Jahr auf diese paar Tage auf. So an den Tagen muss alles stimmen. Und obviously hat da bei mir nicht alles gestimmt. Und das sollte so sein und das ist okay so.
Wie ging es da deiner mentalen Stärke? Hat die darunter gelitten?
Also definitiv ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen hinterfragt, was hätte ich anders machen können, was habe ich falsch gemacht, bla bla bla. Hab aber, also ich würde sagen, ich habe ein ganz gutes Gefühl bei mir selber dafür, bis wohin und wann reicht dann aber auch, mich zu hinterfragen. Und ich habe viel richtig gemacht. Es gibt immer Sachen, die wir anders, besser hätten machen können, klar. Aber ich habe das für mich so weit abgehakt in dem Sinne, dass ich sage, ich suche nicht mehr da, wo ich was hätte anders machen können, um quasi mir so die Schuld zu geben in dem Sinne.
Ja.
Ja.
Und auch so ein bisschen die Perspektive zu verändern da drauf, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, und das ist auch wichtig, ne? Manchmal steckt man so in dieser einen Perspektive fest und meint dann, das ist so, aber dann kommt manchmal nur ein anderer Input von außen und dann checkt man schon wieder, okay, ich kann ja auch von da gucken.
Ja, stimmt.
Ja.
Und da kommen wir wieder zum Schreiben. Ist es so gut, wenn man alles aufschreibt, was man gerade fühlt und was man gerade denkt und wenn man sich das dann durchliest, finde ich, habe ich eine ganz andere Perspektive drauf. Ja. Dann ist es irgendwie schon fast, als würdest du eine Freundin reden hören oder schreiben sehen und dann denkst dir so, nein, nein, also so ist das gar nicht.
Ja.
Das heißt, so ein bisschen Distanz zu seinen Glaubenssätzen und auch verinnerlichten Gefühlen zu der Zeit ist dann auch wichtig.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch eine zeitliche Distanz.
Ja.
Da in Paris war das noch viel schlimmer, als es dann ein paar Wochen später war, als ich zu Hause wieder war.
Mhm.
Ja. Gerade nach so einem großen Ding bin ich der Meinung, brauchst noch mal ein bisschen mehr Zeit.
Kannst du jetzt dankbar sein für deine Leistung?
Ja, ja, doch. Konnte ich auch vor ein paar Wochen schon.
Ja? Okay, sehr gut. Das freut mich.
Für meine Leistung nicht.
Okay.
Für das Outcome nicht, aber für
das Passierte.
Das Passierte einfach, die Erfahrung.
Ja.
Ja.
Okay.
Weil meine Leistung an sich war nicht schlecht. Das Outcome war es halt nicht.
Ja.
Ja.
Verstehe ich. Da fällt mir aber auch schwer, mir gegenüber irgendwo Dankbarkeit zu empfinden. Wobei das ja wirklich das Wichtigste ist. Und ich glaube, man kann auch nur wirklich wachsen, wenn man sich selbst gegenüber dankbar ist.
Ja.
Und auch die Dinge, die man erreicht hat und die man geleistet hat, dann auch als etwas Positives wahrnehmen kann. Dass man so sagt, ey, danke, dass du das gemacht hast. Danke, dass du es trotzdem geschafft hast, so weit zu kommen, wie du gekommen bist.
Auf jeden Fall.
Aber ja, wenn man sehr ehrgeizig ist, ist das schwer. Ich kenne das.
Grad.
Ich kenne das. Kannst du dir denn vorstellen, nochmal bei den Paralympics teilzunehmen?
Auf jeden Fall.
Sehr gut.
LA ist als nächstes 2028. Ich meine, sind jetzt halt 4 Jahre, ne? Kann viel passieren. Aber, also ich bin eigentlich der Meinung, ich bin jetzt gerade so als Athlet physisch, mental in meiner Prime.
Mhm.
Deswegen umso ärgerlicher, dass es jetzt nicht geklappt hat. Wiederum gibt es einen Konkurrenten von mir, den hatte ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, weil die letzten Jahre jetzt einfach nicht so prickelnd waren bei ihm. Und der hat jetzt in beiden Disziplinen Silber gewonnen mit 31. beides Personal Bests, also so schnell wie noch nie und so weit wie noch nie. Ja, und das gibt mir schon so ein bisschen, okay, es geht auf jeden Fall auch dann noch.
Wie alt bist du nochmal, wenn ich
27.
27, ja. Okay. Also das ist ja auch nochmal sowas, du siehst ihn und du weißt, das liegt im Rahmen des Möglichen. Yes,
genau.
Okay. Mhm. Also 4 Jahre hast du jetzt Zeit?
4 Jahre habe ich Zeit.
Was machst du so in den 4 Jahren?
Don't know, um ehrlich zu sein. Ich habe noch keinen genauen Fahrplan. Ich habe jetzt so die letzten Jahre gerade nach Tokio erstmal nur wirklich bis Paris geplant. Bei uns ist das halt immer in diesen 4-Jahres-Etappen, weil die Spiele so das Größte sind. Werd jetzt auf jeden Fall ein bisschen neu strukturieren, mich neu orientieren. Wird sich jetzt alles rausstellen. Wird sehr spannend auf jeden Fall.
Werbung. Leute, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich frage mich immer, was ich als Person für den Klimaschutz tun kann. Und es gibt tatsächlich einige einfache Schritte, die man eingehen kann, die fast schon unsichtbar sind, die echt Großes bewirken können. Und eine davon ist, Naturstrom zu wählen. Das ist eine der einfachsten Arten, etwas für eine grünere Zukunft zu machen, denn es gibt von Naturstrom 100% deutschen Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Und in nur 5 Minuten habt ihr das erledigt mit ein paar Schritten zu mehr Klimaschutz, denn der echte Ökostrom ist der einfachste und wirkungsvollste Beitrag zu mehr Klimaschutz. Denn mehr Ökostrom verdrängt fossile Kraftwerke und senkt dadurch den CO2-Ausstoß. Und damit das klappt, muss halt der Ökostromanteil in Deutschland weiter wachsen. Also müssen mehr Menschen Ökostrom wählen, damit auch mehr Solar- und Windenergieanlagen gebaut werden können. Und im Gegensatz zu vielen anderen vorgeblichen Ökoanbietern kauft Naturstrom die grüne Energie direkt bei Wind- und Solaranlagen sowie Wasserkraftwerken in Deutschland. Außerdem, was super cool ist, ist im Naturstromtarif ein fester Förderbetrag für neue erneuerbare Energienanlagen enthalten. Das heißt, mit jeder verbrauchten Kilowattstunde fließt so zusätzlich Geld in die Energiewende. Mega cool. Und es gibt faire Vertragsdetails für euch. Also keine lange Vertragsbindung. Man kann jederzeit monatlich kündigen. Und meiner Meinung nach das Allerbeste daran ist, man muss sich nicht mit viel Papierkram rumschlagen, denn man füllt einfach nur ein kurzes Formular bei Naturstrom aus und sie verändern alles im Backend. Also alles Bürokratische, den Wechsel von eurem jetzigen Stromanbieter zu Naturstrom übernehmen sie. Ja, Daumen hoch, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Und wir wären ja nicht G-Spot, wenn wir nicht ein kleines Goodie für unsere ZuhörerInnen hätten, denn wir belohnen den Wechsel, beziehungsweise, ja okay, Naturstrom belohnt euren Wechsel mit einem Startguthaben, und zwar von 30 Euro für jeden Strom- und oder Gasvertrag. Und ihr findet alles auf der Landingpage von www.naturstrom.de/g-spot, aber schaut auch einfach mal in den Shownotes vorbei. Da findet ihr den Link, da findet ihr alle weiteren Informationen und es gibt keine Ausreden mehr. Happy Switch zu Naturstrom.
Werbung Ende.
Was macht dir denn neben dem Sport am meisten Freude? Danach kannst du ja eigentlich deinen Alltag so ein bisschen planen, oder?
Mm-hmm. Wachsen, Leuten was mitgeben, inspirieren. Ich kriege oft die Frage, ob ich mir so Trainer vorstellen kann, wobei ich sage, also wirklich Leichtathletiktrainer eher nicht, weil das ist ja nur noch mehr Sport irgendwie so. Ne? Ich mache das schon die ganze Zeit, ich mache es jetzt 14 Jahre. Dann das, also mein Knowledge irgendwie weitergeben, das, was ich mir angeeignet habe, auf jeden Fall. Ob jetzt als Leichtathletiktrainer, weiß ich nicht. Aber vielleicht sowas wie Mental Coach, irgendwo Vorträge geben, so Geschichten, da sehe ich mich so ein bisschen. Einfach das Angeeignete an die nächste Generation weitergeben.
Voll gut.
Ja.
Was sind denn so deine Pläne oder hast du einen Plan B, wenn es mit dem Sport nicht weitergeht?
Nein.
Es gibt keinen Plan B.
Kein Plan B.
Es gibt nur Plan A.
Es gibt nur Plan A bei mir.
Das hilft wahrscheinlich auch bei der mentalen Stärke, dass man so sagt, natürlich klappt das.
Ja,
es gibt gar nichts anderes.
Genau, also ich zweifle gar nicht dran.
Sehr gut.
Aber ich bin der Meinung, wenn ich jetzt mir einen Plan B zurechtlege, dann bin ich ja irgendwo vom Plan A nicht so überzeugt und denke irgendwo, okay, es könnte auch nicht klappen.
Hm.
So gehe ich nicht an Sachen ran.
Voll gut. Kannst du dir überhaupt ein Leben ohne Leistungssport vorstellen oder generell ohne Sport?
Also generell ohne Sport, nein.
Nein.
Auf jeden Fall nicht. Es wird immer Teil meines Lebens sein, sehr großer Teil meines Lebens sein. Ohne Leistungssport aktuell auf jeden Fall auch noch nicht, aber die Zeit wird kommen, definitiv. Das geht halt nicht unendlich. Irgendwann lässt das alles ein bisschen nach.
Ja.
Und ich hoffe, da einfach ein gutes Timing zu finden, für wann ich sage, okay, es reicht jetzt.
Ja. Dann irgendwann diesen Absprung zu schaffen, gell?
Ja, genau.
Aber ich meine, ich bin keine professionelle Sportlerin und ich könnte mir auch kein Leben ohne Sport vorstellen. Also, wenn man das einmal in seiner Routine drin hat, dann weiß man, wie viel das einem gibt. Und ich könnte das niemals ohne Sport schaffen, ja, was ich jetzt auch so sonst leiste, in Anführungszeichen.
Nee, also auf gar keinen Fall. Ich denke auch, ich sage immer, Sport ist Medizin, beziehungsweise Bewegung ist Medizin. Egal auf welchem Level, muss nicht Leistungssport sein, aber einfach Movement in general ist Medizin.
Ja, ist auch ein Bewusstsein für den Körper.
Ja.
Voll. Also, wenn ich jetzt den ganzen Tag hier im Podcast-Studio sitze, ich habe das Gefühl, ich verliere total das Gefühl für mich, für meine Muskeln, wie es mir geht, was ich gerade brauche. Mhm. Wenn ich dann selbst nur eine Stunde, was eigentlich auch schon viel ist, in meinen Körper investiere, indem ich irgendwas mit meinem Körper mache, ob es jetzt Breathwork ist oder Laufen gehen oder Gewichte heben, habe ich so einen ganz anderen Bezug zu mir selbst.
Ja.
Und ein Verständnis dafür, was ich und mein Körper gerade brauchen.
100%.
Ja, also wir geben weiter. Sport ist auf jeden Fall nicht Mord, Leute, sondern
nein,
das Gegenteil. Es ist das Leben.
Auf jeden Fall.
Voll gut. Gibt es irgendwas, was dir zu dem Thema so Lebensfreude und mentale Stärke einfällt, was du noch loswerden möchtest?
Nicht viel. An sich würde ich nur sagen, in erster Linie treibt Sport, wie du gerade schon gesagt hast. Es ist wichtig. Es muss nicht Leistungssport sein, es muss auch nicht wehtun, aber einfach bewegt euch, macht was und beschäftigt euch mit euch selber, um euch selber zu verstehen, um euch selber nachvollziehen zu können, um so dann auch gewisse Perspektiven ändern zu können.
Ja.
Ja.
Schön. Dankeschön.
Sehr gerne.
Hast du vielleicht irgendwie eine Empfehlung für uns auf Ebene von Serien, Büchern, irgendwas, was dich auch inspiriert hat?
Mhm. Ich würde sagen, The Power of Now geht im Groben darum, dass es nur das Jetzt gibt. Sowohl Vergangenheit als auch Zukunft sind in unserem Kopf, sind Erinnerungen oder halt Vorstellungen, aber ist an sich nicht real. Wir haben nur jetzt. Deswegen wichtig, sich auf das Jetzt zu konzentrieren. Was kann ich jetzt gerade machen? Und wir haben theoretisch, aber auch praktisch, wenn wir uns dessen bewusst sind, jeden Moment eine Entscheidung, Sachen zu verändern oder halt nicht zu verändern. Wir haben jeden Moment eine Entscheidung.
Sehr gut. Ich habe auch The Power of Now gelesen.
Mhm.
Und habe auch tatsächlich dann in meinen Morning Pages so ein bisschen angefangen, darüber zu schreiben, wie wichtig es ist, im Moment zu sein.
Ja.
Und ein bisschen aus dem Kopf rauszukommen.
Mhm.
Ich bin so ein Kopfmensch.
Ich auch.
Und bei allen Situationen war ich so, oh Gott, was passiert jetzt als nächstes? Oder ich erinnere mich an die Vergangenheit. Und so bist du nie im Hier und Jetzt und bist so entweder im Fight-or-Flight-Mode, weil du gerade Angst hast vor der Zukunft, oder bist gerade noch eigentlich in einem ganz anderen Film von der Vergangenheit und kannst dann wirklich nichts verändern, wie du sagst. Und wenn du im Hier und Jetzt bist, ganz bewusst da bist, ohne Momente auch groß zu bewerten, bist du auch die Person, du bist so der Main Character in deinem Leben und du kannst alles verändern.
Ja, und da ist auch sehr peaceful, wenn man also in diesen Momenten ist, dann wirklich so, ah, okay, geil, so kann es eigentlich auch sein.
Ja.
Ja.
Don't be an NPC, be the Main Character.
Exactly.
Sehr gut. Unsere G-Tipps. Wir haben jetzt nur noch eine kleine Rubrik, und zwar die G-Tipps, etwas, was wir den ZuhörerInnen mitgeben zu dem Thema.
Mhm.
Und ich habe die Frage, was gibst du jungen Menschen mit, die ihre Träume verändern müssen? Was würdest du denen sagen?
Müssen im Sinne von so gezwungenermaßen?
Genau, etwas passiert im Leben und man kann nicht mehr dem Traum nachgehen, den man hatte.
Ja. Ganz wichtig, schwer, aber wichtig, also hinterfragt nicht zu viel. Eher versuchen zu verstehen, was man daraus lernen kann, als zu fragen, warum ist das jetzt passiert, beziehungsweise warum ist es mir passiert, nicht zu viel zu hinterfragen und dann auch möglichst relativ schnell einfach annehmen. Man muss das nicht gut finden, aber einfach die Situation annehmen, sagen, okay, das ist jetzt so und ich versuche damit klarzukommen. Das sind, würde ich sagen, zwei sehr, sehr wichtige Dinge, die dann helfen, von dort aus weiterzugehen und sich Sachen neu anzueignen.
Okay.
Ja.
Nicht zu viel hinterfragen, annehmen.
Ja.
Und ja, sich da eigentlich der neuen Situation so anpassen, so gut wie möglich.
Ja, genau das.
Danke.
Sehr gerne.
Vielen, vielen Dank, dass du so viel von dir geteilt hast. Und ich konnte auf jeden Fall schon einiges für mich mitnehmen. Mich hat das Gespräch sehr inspiriert.
Sehr schön, freut mich.
Danke, dass du eine inspirierende Person bist.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Und auch danke an unsere ZuhörerInnen, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe auch, euch hat das Gespräch gefallen. Uns gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt und auch auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, also TikTok, Instagram und so weiter. Folgt uns da gerne und lasst uns da auch gerne wissen in den Kommentaren, was ihr von der Folge haltet und auch welche Wünsche ihr für die nächsten Folgen habt. Und schaut auch gerne mal bei YouTube vorbei, denn da sind wir auch. Ja, und Leon gibt es auch auf Instagram, dem könnt ihr auch folgen.
Ja.
Und bis dahin könnt ihr unseren Content konsumieren und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder bei G-Spot. Bye.
Bye.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Konstantin Lange. Social Media Jessica Linder und Hanna Ackermann.
Hey! Hanna hier von Studio Bummens. Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Wir suchen aktuell Verstärkung für unser Team in Berlin. Und zwar in der Buchhaltung. Wenn das nach der Stelle für euch klingt, dann schaut euch gerne die komplette Jobbeschreibung und weitere offene Stellen auf unserer Website an. Unter studio-bummens.de/jobs. Wir freuen uns auf eure Bewerbungen.